Sünde im Yoga. Der Begriff Sünde spielt ja gerade im Christentum eine besondere Rolle. Es gibt die Ursünde. Adam und Eva haben vom Apfel gegessen im Paradies und deshalb sind sie aus dem Paradies verbannt worden. Und es heißt, dass Adam verflucht wurde von Gott. So wird es dargestellt in den Übersetzungen von Luther. Du musst unter Schweiß deines Angesichts dein Brot verdienen und die Frau muss noch zusätzlich unter Schmerzen gebären. Also aus der Ursünde kommt so eine Art Bestrafung und dieser Bestrafung kann der Mensch entgehen, indem er dann sich bemüht, gut zu handeln. So ist der erste Begriff der Sünde. Dann gibt es aber das Problem, wenn der Mensch versucht, allen Geboten zu folgen, dann wird er selbstgerecht. Also hat Jesus im Neuen Testament, in den Evangelien, die Messlatte noch höher gelegt, indem er nicht nur gesagt hat, was man tun soll, sondern hat noch mehr gesagt, was man nicht tun soll. Es gibt zwar auch schon im Alten Testament die 10 Gebote, aber geht dann noch weiter. 1000 verschiedene Vorschriften, die wir in den Büchern Mose finden. Und Jesus sagt noch dazu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du solltest immer die Wahrheit nicht nur sprechen, sondern denken. Und dann wird es so schwierig, dass das kaum ein Mensch tun kann. Und dann wird man feststellen, und das ist ja insbesondere bei Luther, die sogenannte Rechtfertigungslehre, der Mensch soll erkennen, ich selbst krieg's nicht hin, den Geboten Gottes zu folgen. Um jetzt nicht in der Hölle zu landen, gilt es mir bewusst zu machen, ich schaff's allein nicht. Ich soll das bereuen und dann ist Jesus für die Vergebung der Sünden gestorben. Indem ich daran glaube, dass Jesus für die Vergebung meiner Sünden gestorben ist, indem ich Gott um die Verzeihung, die Vergebung meiner Sünden bitte, im katholischen Christentum gibt es ja noch zusätzlich die Möglichkeit der Beichte beim Priester. In manchen Ausprägungen des evangelischen Christentums hat es früher die Möglichkeit gegeben, der öffentlichen Beichte. Und dann vergibt Gott einem die Schuld und dann wird man des Heils gewiss. Also Sünde heißt, wir haben irgendetwas getan, was nicht richtig ist. Vielleicht vom Urbegriff Sünder heißt, kommt von absondern, man hat sich von Gott abgesondert und durch diese Absonderung tut man nicht das, was richtig ist. Jesus für die Vergebung der Sünden gestorben, wir bitten um Vergebung, glauben daran und dann werden wir durch die Gnade Gottes gelöst von allen Sünden. Im katholischen Christentum gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Sünden zu überwinden, indem man gute Werke tut. Aber das moderne katholische Christentum sagt, die Gnade ist absolut notwendig. Wir können zusätzlich einiges tun. Wie ist jetzt der Sündenbegriff im Yoga? Denn eigentlich ist jetzt das Thema der Sündenbegriff im Yoga und ich habe jetzt mehr über Christentum gesprochen. Im Yoga gibt es den Begriff Papa. Papa kann man übersetzen als Sünde. Es gibt Punya und Papa. Es gibt verschiedene Philosophiesysteme in Indien. Man könnte sagen, es gibt verschiedene hinduistische Strömungen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Purava-Mimamsa-Philosophie. Und die sagt, man kommt in Himmel oder Hölle, man bekommt gutes oder schlechtes Karma, je nach Punya oder Papa. Punya ist Verdienst, Papa ist Sünde. Wenn man viel Punya, viel Verdienst anhäuft, dann wird man ein gutes Karma bekommen und geht nach dem Tod in den Himmel ein. Und wenn man schlecht gehandelt hat, also Papas ausgeführt hat, dann kommt man in die Hölle und im nächsten Leben oder auch in diesem Leben kriegt man schlechtes Karma, Krankheit, Leid und so weiter. Das ist jetzt nicht der yogische Sündenbegriff, sondern in einer der philosophischen oder man kann sagen, einer der Untergruppierungen des Hinduismus. Daraus würde man dann ableiten, man sollte Punyas tun und Papas vermeiden. Punyas heißt gute Werke tun, für arme Menschen vieles geben. Dann Punyas bekommt man auch, indem man gute Rituale macht, indem man Tapas übt, spirituelle Praktiken, Askeseübungen macht, indem man ja, seine Pflicht und seine Aufgaben erfüllt. Also wir können sagen, Folgendes führt zu Punya. Also erstens, seine Pflichten tun, die aus den Lebensumständen herauskommen. Zweitens, zusätzlich gute Werke tun, zum Beispiel Armen etwas geben, Kranken helfen und so weiter. Drittes Prinzip ist, spirituelle Rituale mitmachen, sogenannte Yajnas, spirituelle Rituale mitmachen. Das vierte wäre dann, Askeseübungen zu machen. Also Askeseübungen oder allgemein spirituelle Praktiken. In diesem Sinne könnte man Yoga verstehen als etwas, wo man Punyas ausführt. Man macht spirituelle Praktiken, wir machen Rituale, wir helfen und geben anderen und wir bemühen uns, unseren Aufgaben und Pflichten gerecht zu werden. So sammelt man Punyas an und alles, was dem entgegensteht, ist Papa. Wobei Papa im engeren Sinne heißt, seine Pflichten und Aufgaben nicht richtig zu erfüllen und anderen Schlechtes zu tun. Papas kann man auflösen durch Punyas. Okay, das wäre also ein Verständnis von Sünde, Vergehen zu üben, was gegen heißt, gegen Ethik zu verstoßen und was heißt, seine Pflichten und Aufgaben nicht zu tun. Sünden könnte man in diesem Begriff entgegnen, indem wir Punyas, Verdienste ansammeln. Und so gibt es tatsächlich auch im Hinduismus bestimmte Schriften, die sagen, wenn du das und das Vergehen gemacht hast, dann musst du diesen die Punya erwerben, um das Vergehen wieder auszugleichen. Wenn du in einer bestimmten schlechten karmischen Situation bist, dann könntest du die und die Handlung machen, um das Papa, das dahinter steht, aufzulösen, um Punyas dir anzusammeln, dass das Karma zügig wieder besser wird. Die Yogameister haben sich immer wieder gewehrt gegen dieses enge Verständnis des Karmas. Schon Krishna in der Bhagavad Gita sagt, wenn die Motivation für gutes Handeln nur ist, Punyas anzusammeln und Papas zu vermeiden, dann ist das nur wunschbehaftetes Verhalten, das nicht zur Befreiung führt. Das Ziel im Yoga ist ja eben nicht, in den Himmel zu kommen und irgendwelche himmlische Freuden zu genießen oder positives Karma zu haben. Und im Yoga sagen wir auch nicht, dass alles, was einem passiert, deshalb passiert, weil man sich schlecht gehandelt hat. Es gibt sogar einen Yogameister namens Patanjali und der versucht zu sagen, was ist der Sinn des Karmas? Im zweiten Kapitel, so in dem zweiten Viertel könnte man sagen, oder eigentlich im zweiten Achtel, dort beschreibt er den Sinn der Erfahrungen. Und dann sagt er, wir sind hier, um zu lernen. Wir sind hier, um unsere Fähigkeiten zu entfalten, zu kultivieren. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Und wir sind auch hier, um etwas zu bewirken. In diesem Sinne, nicht alles, was auf einen zukommt, kommt zu, weil wir gut oder schlecht gehandelt haben. Wir haben einen Lehrplan, der auf uns, der da ist. Also, wir haben, also als Analogie, ein Kind, das in die Grundschule geht, muss lesen und schreiben lernen, ob es will oder nicht. Wenn das Kind jetzt sagt, Mami, was habe ich Schlechtes getan, dass ich lesen muss, wird die Mutter sagen, Kind, du hast nichts Schlechtes getan, sondern das gehört einfach dazu. Um zu lernen, musst du lesen und schreiben lernen. Das Kind kann aber zusätzlich Strafarbeiten bekommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, als ich Kind war, gab es das. Hat Strafarbeiten bekommen, wenn das Kind irgendwie in der Schule gestört hat. Deshalb bekommt also zusätzliche Aufgaben. Also das Kind bekommt Aufgaben, schon deshalb, weil es Kind ist und weil es lernen soll, bekommt zusätzliche Aufgaben als Strafarbeiten. Jetzt wird es ganz paradox. Und wenn das Kind besonders gut in der Schule ist, kriegt es auch Zusatzaufgaben. Also wenn Kinder besonders begabt sind, damit sie gefördert werden, kriegen sie auch noch zusätzliche Aufgaben. Du könntest also sagen, du hast Lernaufgaben, die kommen einfach, damit du lernst. Das kommt einfach als karmische Lektion. Eine Interpretation des Karmas ist ja auch, und der Reinkarnationslehre, jeder Mensch muss jede menschliche Erfahrung irgendwann mal machen in einem der Leben, um irgendwann die höchste Verwirklichung zu bekommen. Das ist also eine der Interpretationen von Karma, die ich für besonders schön finde. Da kannst du nämlich sagen, was auch immer kommt, kommt als Lernaufgabe für dich. Zusätzlich kannst du gegen die Ethik verstoßen und das könnte man dann als Papa, als Sünde bezeichnen und das schafft dann zusätzliches Karma, aber nicht als Bestrafung, sondern zusätzliches Karma, dass du daran wächst und dass du daran lernen wirst und vielleicht diese Papas nicht nochmal begehen wirst. In diesem Sinne, Papa als Sünde heißt Verstoß gegen Ethik und das hat karmische Konsequenzen. Und dann kannst du lernen, besser mit umzugehen. Papa hat aber auch sofort eine weitere Konsequenz. So wie du gegen Ethik verstößt, schrumpft dein Astralkörper. Du fühlst dich nicht mehr so gut. Du bist nicht mehr in der Liebe. Du fühlst dich mehr abgesondert. In diesem Sinne, Papa hat auch dieses Absonderung. Papa ist ja all das, was dich absondert. Wenn du nicht deine Aufgaben erfüllst, die in deiner karmischen Situation da sind, was auch immer das sein mag. Und wenn du bewusst das Leiden anderer in Kauf nimmst oder sogar bewusst verursachst, damit trennst du dich ab. Das ist Papa. Diese Papas führen zu karmischen Konsequenzen, zusätzlich zu den anderen. Mit Punyas kannst du dich wiederum reinigen und die Papas beseitigen. Aber es ist eben nicht nur Punya und Papa, es gibt einen kosmischen Lehrplan. Und wenn du eine besonders starke Hingabe zu Gott hast, im Sinne von, oh Gott, dein Wille geschehe, alles, was ich tue, will ich dir darbringen, dann bist du jenseits von Punya und Papa. Und das ist die Lehre der Bhagavad Gita, wo Krishna eben sagt, lass nicht das Motiv deines Handelns werden, Verdienste zu erwerben und Sünden zu vermeiden, sondern handle als Dienst an Gott, als Dienst an den Menschen, fühle dich als Instrument, handle aus Liebe heraus, handle aus der Verbundenheit heraus und dann bist du jenseits von Papa und Punya. Und wenn du alles, was du tust, Gott darbringst, dann stellt sich die Frage von Punya und Papa nicht mehr. Krishna empfiehlt in der Bhagavad Gita, handle so gut du kannst, handle ethisch, handle aus der Liebe, bringe alles Gott dar, hafte nicht an den Ergebnissen der Handlung, hafte auch nicht an Belohnung, hafte auch nicht an der Handlung selbst. Dann gibt es weder Punya noch Papa. Aber stattdessen gibt es Ausdehnung des Bewusstseins, Erfahrung der Nähe Gottes. Und im Bhakti-Yoga gibt es auch das Konzept der Gnade. Und die Gnade kann auch Sünden vergeben bzw. überwinden, Papas überwinden, dein Karma verändern. Und im Allerhöchsten, oder vielleicht noch in einem weiteren Aspekt, Swami Shivananda hat gerne auch gesagt, Sünde gibt es nicht. Vivekananda hat mal gesagt, jemanden als Sünder zu bezeichnen, ist die einzige echte Sünde. Menschen sind nicht Sünder, sondern Menschen sind das Unsterbliche Selbst. Menschen bemühen sich zu wachsen. Menschen wollen Gutes tun. Menschen wollen aus der Liebe heraus handeln. Das ist die tiefe Sehnsucht. Aus Verletztheit, aus Unwissenheit, aus Leid, aus falschem Verständnis, aus fehlgeleiteten Emotionen tun Menschen viel schlimme Sachen. Und sie machen Fehler. Aber der Swami Shivananda hat gerne gesagt, der scheinbare Sünder von heute ist der Heilige von morgen. Schließlich gibt es noch einen weiteren Aspekt im Yoga, nämlich Jnana Yoga, Vedanta. Shankaracharya sagt, na punyam na papam, es gibt weder Verdienst noch Sünde. Chidananda rupa shivoham shivoham, erkenne. Meine wahre Natur, Rupa, ist Chit, reines Bewusstsein, Ananda, Freude, Shivoham, ich bin Shiva, eins mit dem Göttlichen, höchstes Bewusstsein. Das waren also einige Aspekte zum Sündenbegriff im Yoga. Mehr Informationen dazu findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort kannst du zum Beispiel eingeben Sünde und erfährst noch ein paar weitere Aspekte zum Thema Sünde. Oder gib ein Papa, P-A-P-A. Dort findest du vielleicht auch einige Artikel über Papa im Sinne von Vater. Papa mit einem langen A ist Sünde. Papa ist auch in Indien eine Bezeichnung für Vater. Also langer oder kurzer Vokal kann viele Unterschiede ausmachen.